Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Kaum ist die erfolgreiche Ausstellung vom Wert des Wassers im Hessischen Landesmuseum Wiesbaden abgebaut, schon folgt die nächste große Sonderausstellung. Es wird eine umfangreiche Schau, die etliche Themen aufgreift, die uns heutzutage besonders beschäftigen. Die Koexistenz von Mensch und Tier, das Großwild in seinem noch verbliebenen Lebensraum und die Jagd danach, auch Kolonialismus und Völkermord werden nicht ausgespart. Sie ahnen es, es handelt sich um Streifzüge im südlichen Afrika. Drei Kuratoren waren dafür am Werk, Dr. Hannes Lerb, Dr. Andy Reimann und Dr. Jutta McConnell. Die Gestaltung hat der Leiter der naturhistorischen Sammlungen Fritz Geller-Grimm übernommen. Die Ausstellung trägt den rätselhaften Titel »Der Hase ist des Jägers Tod«. Was heißt das denn, Hannes Lerb?
Tja, also »Der Hase ist des Jägers Tod« war für uns eine sehr treffende und spannende Titelgeschichte. Denn es geht im Grunde genommen zurück auf einen Mythos, der bei verschiedenen Gemeinschaften erzählt wird, die im südlichen Afrika leben. Und es zeigt eben die ganze Bandbreite, die diese Ausstellung darstellen möchte. Also es geht darum, dass der Mond den Menschen ewiges Leben schenken möchte oder genauer gesagt die Wiedergeburt, so wie er selbst auch immer wiedergeboren wird. Und er schickt die Häsin, es den Menschen zu verkünden. Die Menschen wollen das aber nicht hören und glauben der Häsin nicht und bewerfen sie mit Sand, und daraufhin verflucht die Häsin die Menschen und sagt, so wie ich sterbe und nicht mehr wieder auferstehe, so wird es auch euch gehen. Und so passiert es dann auch, und so bringt die Häsin sozusagen den Menschen, den Jägern, die damals als Jäger und Sammler gelebt haben, eben den Tod, indem sie kein ewiges Leben bekommen.
Das heißt, ein Tier ist dafür verantwortlich, dass die Menschen sterblich sind.
Genau. Aber naja, eigentlich sind die Menschen selbst dafür verantwortlich, denn sie hätten die Nachricht der Häsin ja glauben können und sie feiern können. Stattdessen haben sie sie vertrieben und sie als Lügnerin bezeichnet.
Und deswegen ist es ein zentrales Thema für eure Ausstellung, die Beziehung von Mensch zu Tier.
Richtig.
Und umgekehrt. Die Ausstellung will informieren über Kultur und Natur des südlichen Afrika. Das klingt ambitioniert, und nach vielen Diskussionen, die da offenbar vorangegangen sind, über das, was gezeigt werden kann und gezeigt werden soll. Für welches Konzept habt ihr euch entschieden?
Genau, also das zentrale Konzept der Ausstellung ist tatsächlich die Beziehung von Mensch und Natur. Wir wollten das südliche Afrika nicht als Ort zeigen, wo die reine, unberührte Natur noch so ist, als hätte es nie Menschen gegeben, denn das ist nicht der Fall. Menschen leben dort seit langer Zeit, und sie leben dort auch schon seit langer Zeit in Beziehung mit den Tieren, die dort leben. Das sieht man in archäologischen Felsbildern, das sieht man bei der Lebensweise der Menschen, die dort leben, bis heute, wo Geld verdient wird durch Großwildjagd und Fototouristen. Gibt es da jede Menge Beziehungen zwischen Mensch und Natur.
Große wirtschaftliche Rolle spielen Bergbau, Landwirtschaft und Tourismus. Kolonialismus und Völkermord sollen ebenfalls thematisiert werden. Viel Stoff. Welche Schwerpunkte setzt ihr?
Genau, also wir haben glücklicherweise auch eine sehr große Ausstellungsfläche. Das heißt, wir können mehrere Schwerpunkte setzen. Der erste ist natürlich einmal schon die Natur und den Naturraum vorzustellen, der ja auch einzigartig auf der Welt ist mit seinen großen Tieren. Aber wir setzen auch einen zweiten Schwerpunkt auf den Felszeichnungen, die diese frühen Formen der Mensch-Tier-Interaktion setzen. Und dann geht es weiter in der Ausstellung, und es dreht sich immer mehr und stärker dann um den Menschen im weiteren Verlauf, also wo es darum geht, welchen Einfluss hat denn Jagd und Fototourismus? Ist das sinnvoll? Ist das oder wie kann man das überhaupt bewerten, bis zu dem Punkt, wie haben die Menschen dort vor dem Kolonialismus gelebt, welchen Einfluss hatte der deutsche Kolonialismus, der dann ja in diesem schrecklichen Genozid gipfelte, den wir natürlich hier nicht aussparen wollen, denn das ist ein zentrales geschichtliches Ereignis, das bis heute seine Spuren hinterlässt und geht dann in der Ausstellung so weit, dass wir auch das Namibia von heute und die Menschen von heute zu Wort kommen lassen und vorstellen.
Dann wollen wir mal über die großen drei Kapitel der Ausstellung sprechen. Du hast es eben schon gesagt, ich wiederhole das nochmal, die Felszeichnung und der Beziehung von Mensch und Tier, der Großwildjagd und den Fotosafaris sowie den Naturräumen mit seiner Artenvielfalt. Also das ist zumindest der Teil, den du kuratiert hast.
Richtig.
Fangen wir an mit den Felszeichnungen. Gehen wir bitte in die Einzelheiten. Was zeigen sie?
Wir zeigen, also wir haben das große Glück, mit der Uni Frankfurt und dem Professor Bräunig zusammenzuarbeiten, der wirklich sehr hochauflösende Fotos von Felsbildern in Namibia aufgenommen hat und uns die einzigartige Möglichkeit gibt, die Dinge in 1:1 in Originalgröße abzubilden. Und das komplette Felswände sozusagen als Fotos können wir in Originalgröße in der Ausstellung zeigen. Also wir sprechen hier von 4-5 Metern mal 2 Meter großen Bildern, also in dieser Größe wirklich außergewöhnlich. Und wir gehen natürlich auch inhaltlich darauf ein, was ist da zu sehen. Und das ist ganz spannend, dass bei diesen Felszeichnungen des südlichen Afrikas eben immer sehr viele Tiere zu sehen sind und relativ wenig Menschendarstellungen, was an allen anderen Teilen der Welt eben eher umgekehrt ist.
Hast du eine Erklärung dafür?
Leider nicht so richtig. Also das ist noch Gegenstand der Forschung, warum das genauso ist und was die Tiere eigentlich bedeuten. Es werden dort verschiedene Mythen natürlich sich erzählt, die auch bestimmte Tiere haben eine bestimmte Bedeutung. Aber was sicher auch eine große Rolle gespielt hat, ist wirklich eine Information, dass die Menschen die Informationen weitergegeben haben. Denn es war eine nomadische Lebensweise und man hat sozusagen darauf aufmerksam gemacht, welche Tiere gibt es hier, wo befinden sich Wasserlöcher, was kann man da finden. Und das ist ganz interessant. Und an einer Stelle beispielsweise findet man plötzlich eine Felsritzung von Pinguin, der allerdings von 50 Kilometern Entfernung von der Küste stammt. Und dann hat man geschlussfolgert, dass es da wohl eine Verbindung gibt und dass die Menschen eben diese Wege gegangen sind, um dann zu berichten darüber, dass sie dort Pinguine gesehen haben.
Spielen auch Glaubensinhalte eine Rolle bei den Felszeichnungen?
Höchstwahrscheinlich schon. Das ist aber auch Gegenstand von aktueller Forschung. Es geht darum, es gibt auch sehr abstrakte Darstellungen, nicht nur Tiere und Menschen. Und sehr wahrscheinlich hat das auch spirituelle oder schamanistische Züge eventuell, aber das ist noch nicht ganz so geklärt, wie man das sich so denkt.
Großes Thema der Ausstellung, der Wandel der Beziehungen von Mensch und Tier, auch die Koexistenz von Mensch und Tier. Menschen leben von und mit den Tieren. Was kann man dazu in der Ausstellung sehen?
Also zuerst einmal natürlich dieses Ursprüngliche, was auf den Felsbildern zu sehen ist. Da muss man sich das so vorstellen, es gab ganz wenig Menschen und ganz viele Tiere und man nutzte die Tiere einfach als für Nahrungs-, für Kleidungszwecke und was auch immer. Und heutzutage hat sich das natürlich gewandelt. Heute kann man mit der Artenvielfalt und gerade auch mit der Kombination der Tiere, die man dort sieht, Geld verdienen. Natürlich in erster Linie, oder es fing damit an, geschichtlich, natürlich mit der Großwildjagd, dass Europäer oder Amerikaner oder wer auch immer Geld dafür gezahlt hat oder auch heute noch zahlt, um bestimmte Trophäen zu schießen. Und es gibt Möglichkeiten, dass das auch der Bevölkerung vor Ort dann zugutekommt. Und in neuerer Zeit natürlich, als dann eher der Massentourismus aufkam, als sich viele Leute die Reise dorthin leisten konnten, die dann aber nicht alle Trophäen jagen wollten, sondern einfach die Sachen mal sehen wollten, hat man dann eben sehr auch auf diesen Fototourismus gesetzt, der aber auch nicht so ganz ohne Einfluss auf die Biosphäre kommt, denn man muss Lodges bauen mit Wasseranschluss, mit Strom und so weiter. Und sowas hat natürlich auch einen Einfluss dann auf den Lebensraum.
Lass uns bitte nochmal zu dem vorherigen Thema kommen, also Mensch und Tier. Das Publikum soll erfahren, dass große Säugetiere Einfluss auf das Ökosystem nehmen. Wenn sie aussterben, verändern sie die Ökosysteme. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Also wir, die wir keine Ahnung von dem Fach haben.
Ja, das ist ganz interessant. Das lässt sich auch tatsächlich schon beobachten. Während der Kolonialzeit ist die Anzahl der Elefanten sehr stark zurückgegangen. Und man hat dann festgestellt, dass die Landschaft sich komplett verändert hat. Also die Elefanten, die trampeln ja alles platt. Und das kann man sich gut vorstellen, dass so ein Gras, das dann muss dann in einem Jahr fertig gewachsen sein, weil dann kommt uns die Elefantenherde und macht alles nieder. Gibt es diese Elefanten nicht mehr, wachsen plötzlich andere Gräser, verbuscht die Landschaft. Und plötzlich hat man ein ganz anderes Setting. Löwen können vielleicht nicht mehr so gut jagen, weil sie nicht mehr die Sichtlinien haben, die sie in so einer plattgetrampelten Savanne haben. Und so hängt das eben sehr stark miteinander zusammen. Und jetzt, wo die Elefantenzahlen auch wieder gestiegen sind, sieht man, dass sich diese Landschaft wieder verändert und es jetzt wieder eher so einen savannenartigen Typus gibt. Die Leute vor Ort hatten ja auch zu großer Zahl Rinder gehalten, die dann diese Rolle übernommen haben. Aber als dann die Rinderpest ausbrach, ist das auch wieder verloren gegangen, sodass man dann wirklich so einen Zeitraum hatte, wo diese einjährigen Gräser beispielsweise gar nicht so sehr sich durchsetzen konnten, weil es gar nicht so viele Tiere gab, die das eben sie wieder plattgetrampelt und abgefressen haben.
Das ist ja ein sehr interessantes Thema. Die Eingriffe oder die unterlassenen Eingriffe des Menschen in die Natur oder in die Tierwelt. Das wird bei euch auch thematisiert.
Richtig,
in der Ausstellung. Genau. Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil es auch stark emotionalisierend ist. Jeder hat dazu eine Meinung.
Richtig. Also das geht natürlich gerade, was das Zusammenleben von Mensch und Tier geht, da ist das sehr offensichtlich. Also wenn man jetzt beispielsweise an die Jagd denkt und die Trophäenjagd, die findet ja jetzt nicht jeder uneingeschränkt super. Das kann man, glaube ich, ohne großen Zweifel sagen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man mit Elefanten zusammenleben muss. Das ist eine Gefahr für Leib und Leben tatsächlich oder mindestens mal für das wirtschaftliche Überleben. Wenn nämlich die ganze Ernte einmal von so einer Elefantenherde niedergemacht wird und man dann ein Jahr warten muss, bis man wieder was Neues anbauen kann, dann ist das schon eine existenzielle Bedrohung. Und diesen Dingen müssen sich die Menschen dort vor Ort ja stellen. Vor allem, weil natürlich ist die Anzahl der Menschen gestiegen, aber auch die Anzahl der Wildtiere ist gestiegen. Und damit ergeben sich natürlich Konfliktpunkte. Aber es ist auch so, dass sich Chancen ergeben, eben durch diesen Tourismus und durch den Geldfluss, der dadurch ja erst möglich wird, gibt es auch Einkommensmöglichkeiten. Und das wollen wir beides so ein bisschen zeigen und thematisieren, und wir rufen dann die Besucherinnen und Besucher auf, sich eben selbst eine Meinung zu bilden, wie sie denn zu Großwildjagd stehen, wenn sie all das, was wir in der Ausstellung zeigen, dann gelesen haben.
Was ist denn zum Thema Fotosafari noch zu sagen, beziehungsweise ist das zu kritisieren? Fotosafaris, das sind viele Menschen, die nach Afrika fahren und dann machen sie Fotos, dabei nehmen die Tiere ja keinen Schaden.
Genau, also es ist natürlich anders als bei der Jagd. Wenn ich also einen Abschuss habe, dann hat das Tier natürlich da jetzt keine guten Chancen. Jetzt ist es aber so, dass auch Fototourismus zwar keinen direkten, sofortigen Effekt hat, aber es ist natürlich schon so, dass wenn viele Menschen kommen und die entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden muss, dass sich Lebensräume durchaus verändern. Und dass es dann, also im Extremfall, also wenn dann da Millionen von Leuten durchgeschleust werden, dass die Tiere dann eben gar nicht mehr sich natürlich agieren können, weil überall die Trucks stehen und die Jeeps stehen, wo alle mit Fotokameras drauf sind, dann sieht man auch schon selbst, dass das nicht so die unberührte Natur ist, die man sich eben wünscht, wenn man dahin fährt.
Ja, das kann man auch fotodokumentieren, dann weiß ja jeder Bescheid. Wie wahrscheinlich ist es, dass demnächst Autobahnen durch die Savannen gebaut werden?
Naja, das halte ich jetzt, also die Autobahnen oder die Straßen, die es schon gibt, die wird es natürlich weiterhin geben. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einem Gebiet ist wie der Etosha-Pfanne, dort wird man sicher keine Asphaltstraßen bauen, oder das hoffe ich zumindest. Aber es ist schon so, dass wenn man dort mal ist, dann ist der Asphalt nicht das große Problem, sondern eher wirklich die vielen, vielen Menschen, die dort durchgeschleust werden. Aber da gibt es auch unterschiedliche Konzepte. Also beispielsweise in Botswana versucht man das eben durch hohe Preise zu regulieren. Und das klappt natürlich in gewisser Weise auch.
Wie ist das denn, wenn Großwild geschossen wird? Ist das auch ein Thema für den Artenschutz? Oder bezieht sich das jetzt nur, diese Großwildjagd, eben auf die Big Five? Und ist kein Thema für Artenschutz.
Also die Jagd, es wird nicht nur nach den Big Five gejagt, das kann man sagen.
Big Five muss man gerade nochmal erklären,
bitte. Genau. Also die Big Five, das ist Elefant, Nashorn, Löwe, afrikanischer Büffel und Leopard. Das sind die großen fünf und die heißen deswegen große fünf, weil man früher sagte, sie sind am schwersten zu erjagen. Und das bezog sich aber auf eine Jagd zu Fuß. Also da ist das größte Risiko gegenüber dem Jäger sozusagen, wenn man sich mit diesen fünf anlegt. Deswegen sind sie natürlich beliebte Jagdtrophäen, aber gejagt wird eigentlich alles tatsächlich, also zumindest alle Säugetiere und wenn es natürlich eine Konzession dafür gibt. Also es muss eine legale Jagd sein. Und in Namibia beispielsweise ist es so, dass dann für bestimmte Arten werden eben Quoten festgelegt und dann werden die einzelnen Lizenzen verkauft und man darf dann eben XY abschießen.
Also kein Thema für den Artenschutz.
Genau, das war die Frage. Genau, also Thema für den Artenschutz ist das in gewisser Weise schon, also wenn es darum geht, Bestände zu regulieren. Also da kann das schon auch einen Einfluss haben, weil zu viele Elefanten beispielsweise müssen ja nicht förderlich auch für den Naturraum sein. Also es kommt dann ganz auf den Naturraum an. Also ich hatte zum Beispiel gesehen in Namibia, dass es große Affenbrotbäume gibt, die eben dadurch Schaden nehmen, dass es viel mehr Elefanten gibt in dem Gebiet als jemals zuvor. Und dann muss man eben als Naturschützer, hat man immer das gesamte Ökosystem im Sinn und nicht nur eine einzelne Art. Und dann muss man eben sehr gut überlegen, wie man das reguliert, dass man ermöglicht so, dass den Lebensraum erhält, wie er eigentlich ursprünglich mal war.
Was können wir denn in der Ausstellung zum Thema Artenvielfalt und Artensterben lernen?
Natürlich versuchen wir, eine sehr große Artenvielfalt erstmal darzustellen. Und das ist, glaube ich, sehr eindrucksvoll, wenn wir über 100 Wirbeltierarten präsentieren in großen Landschaften. Und das sieht ja also sieht wunderbar aus und wirft also so ein Bild, dass alles allen und jedem es immer gut geht, aber so ist es natürlich nicht. Es ist schon so, dass es Arten gibt, die sehr stark betroffen sind und am Rande des Aussterbens stehen und wir auch in der Ausstellung sogar zwei Präparate von Kapplöwen zeigen. Das ist eine Unterart des Löwen, die bereits ausgestorben ist und das thematisieren wir damit. Es gibt andere Arten, wie natürlich Spitzmaulnashorn oder Schuppentiere, denen es sehr schlecht geht und wo wir das auch sozusagen berichten.
Ja, ich habe ja diesen einen Raum schon sehen dürfen. Dieser Raum, in dem wie viele Tiere versammelt sind?
Also die Anzahl der Tiere habe ich tatsächlich nicht gezählt, aber es sind also locker über 100.
Ganz wunderbar, für mich war das ein Blick ins Paradies. Wie viele Tierarten leben denn in der Realität friedlich zusammen?
Ja, das kommt natürlich immer ganz darauf an, wie groß man den Rahmen nimmt. Also allein in Namibia finden wir über 600 Vogelarten und 300 Säugetierarten, aber die leben ja nicht alle an allen Orten zusammen.
Ich beziehe mich jetzt auf diesen wunderbaren Raum in der Ausstellung, paradiesisch. Diese Tiere, die da ausgestellt sind, leben die friedlich zusammen oder sind die sowieso verstreut in einer großen Landschaft?
Also das ist vielleicht etwas, das anders ist, als wir es sonst machen. Es ist kein echtes Diorama im Sinne von einer Lebensgemeinschaft, denn dort sind auch Tiere zusammen, die räumlich getrennt voneinander leben, aber thematisch beispielsweise zusammengehören. Also wir haben relativ viele verschiedene Katzenarten, die beisammen stehen, die sich teilweise aus dem Weg gehen, entweder durch die Tageszeiten oder eben, dass sie räumlich an verschiedenen Stellen vorkommen.
Aber die einen jagen nicht die anderen?
Oder eigentlich nicht. Was aber passieren kann, ist, dass die einen die Beute der anderen klauen. Also das kommt schon durchaus vor.
Ein Fokus auf die Kinder. Wovon sollen die Kinder beeindruckt sein, wenn sie aus dem Museum kommen?
Na, zum Ersten natürlich an die unglaublichen Tiere, die man dort sehen kann. Also wir haben ja eine lebensgroße Giraffe und einen lebensgroßen Elefanten in der Ausstellung. Und das ist sicher was, da kommt man näher ran als in jedem Zoo. Und das macht sicher sehr viel Eindruck. Und was wir mit der Sonderausstellung, aber ja auch mit unseren Dauerausstellungen immer fördern wollen, ist so die Begeisterung für diese Vielfalt, die es da draußen eben gibt und dass es so viele verschiedene Sachen gibt, die schön sind, die man sich anschauen kann, die einen hoffentlich ansprechen und darüber nachdenken lassen, dass es sich lohnt, das zu erhalten.
Das ist die Botschaft.
Das ist die Botschaft,
auch genau. Auch für die Erwachsenen.
Natürlich auch für die Erwachsenen, aber besonders für die Kinder.
Und die Erwachsenen, was sollen die noch mitnehmen?
Die Erwachsenen sollen mitnehmen, ja, eigentlich auch, dass es so eine Vielfalt tatsächlich heute noch gibt und dass es eben auch bedroht ist und dass man halt was tun muss, damit es so bleibt, wie es ist oder beziehungsweise damit es sich nicht verschlechtert, weil in der Natur ist es natürlich wie überall, es gibt einen stetigen Wandel, der auch ganz normal ist, aber wir sollten als Menschen den nicht zusätzlich beschleunigen und in eine bestimmte Richtung treiben.
Hannes Lerb, vielen Dank.
Sehr gern, vielen Dank.
Gleich geht es um die Rolle der Missionare in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, zuvor aber Musik aus Namibia, Bafane mit der Afropop-Gruppe People's Choice. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht es heute um die kommende große Ausstellung über das südliche Afrika im Museum Wiesbaden. Mit der Ankunft der Europäer und der Etablierung von Kolonialismus und Imperialismus veränderten sich die Lebensverhältnisse der Einwohner drastisch, so erfahren wir aus dem Museum. Die Menschen wurden enteignet und ihrer Lebensweise und ihres Glaubens beraubt. Welche Rolle spielten dabei die Missionare, Andy Reimann?
Die Missionare spielten im Grunde eine vorbereitende Rolle für den Kolonialismus. Am ehesten kann man es an der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, also des heutigen Namibias, sehen. Der Kaufmann Lüderitz, der seinerzeit eine Ansiedlung suchte, um neue Tabakplantagen aufzubauen, wurde erst durch die Arbeiten eines befreundeten Missionars überhaupt auf die Region aufmerksam. In der Folgezeit waren Missionare diejenigen, die die Gemeinschaften vor Ort durch ihre Christianisierung in das koloniale System einführten. Einerseits natürlich in dem Wunsch, den christlichen Gedanken der Nächstenliebe weiter zu verbreiten, aber auch immer als Gefolgsleute des Kolonialismus und immer in einem Zwiespalt zwischen entsprechenden nationalen Bestrebungen und dem Wunsch, den kirchlichen Glauben weiterzubringen und dem Gedanken der Nächstenliebe.
Einer der Missionare war Karl Berger aus Wiesbaden, zu dem das Museum eine spezielle Beziehung hat. Dazu kommen wir noch. Seine Rolle kann man als ambivalent bezeichnen. Was ist über ihn bekannt? Mit welchem Ziel ist er überhaupt nach Afrika ausgewandert?
Karl Berger, das wissen wir mittlerweile durch die Auswertung von Archivberichten, wollte eigentlich gar nicht nach Afrika. Eigentlich war sein Ziel, nach Papua-Neuguinea zu gehen. Er wurde aber von der Missionsgesellschaft, für die er tätig war, nach Afrika entsandt. Sein Ziel war es, den christlichen Gedanken weiterzutragen und die Mission ganz nach dem Vorbild der damaligen Zeit in die Regionen der Welt zu bringen, die eben, wie kann man das sagen, das Glück der Christianisierung noch nicht erlebt hatten. Berger ist aber insofern ambivalent, weil er natürlich deutsche, europäische Ideale seiner Zeit mit überbrachte, weil er durchaus die deutschen Bestrebungen als positiv ansah und weil er, wie wir festgestellt haben, auch durchaus eigene Bestrebungen und auch eigene subjektiv wirtschaftliche Bestrebungen mitbrachte, also auch ein bisschen salopp gesagt in die eigene Tasche wirtschaften wollte.
Was waren denn die europäischen Ideale zu dieser Zeit?
Für Europa war der Gedanke prägnant, eine Weltmacht zu sein. Man wollte durch den Kolonialismus ebenfalls einen Platz an der Sonne finden und man wollte die eigenen Wirtschaftsleistungen durch den Import von Gütern, von Edelmaterialien ausweiten. Man wollte im internationalen Mächtespiel mitwirken können. Und Namibia war ein Land, bei dem man einerseits aufgrund der Bodenschätze und aufgrund der Personen vor Ort die Möglichkeit sah, Arbeitskräfte, günstige Arbeitskräfte zu finden, aber auch mit eigenen Siedlern neue Ländereien zu erschließen.
Welches Menschenbild hatten die Missionare? Das fragt sich ja immer. Also bei allem Verständnis, dass sie den christlichen Glauben dorthin bringen wollten, wenn es um Arbeitskraft ging. Ein Menschenbild ist es nicht gewesen, dass es sich um Gleichgesinnte handelt, sondern um im besten Fall, im freundlichsten Fall noch Kinder, aber keine Menschen, die ernst zu nehmen waren. Also die viel zitierte Augenhöhe, die hat damals gefehlt.
Das ist im Grunde schwer zu sagen, denn von den Missionaren zu sprechen, ist eine Problematik. Auch natürlich im Berufsstand der Missionare gab es ganz unterschiedliche Geisteshaltungen. Es gab Missionare, die definitiv das Menschenbild eines überlegenen europäischen Gedanken mit sich trugen. Gerade aus Bergers Berichten, wir kennen einen Aufsatz von ihm, in dem er die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Missionsstation beschreibt und in dem er ganz klar die Personen vor Ort als günstige Arbeitskräfte, die man überhaupt erst mal bekehren muss, ansieht. Beziehungsweise die man von ihren schlechten Eigenschaften abbringen muss, damit sie auch nicht dauernd in Sünde verfallen. Wir kennen aber auch Berichte eines Missionstechnikers, der sich sehr vehement darüber äußert, dass er es unhaltbar findet, wie Missionare und wie die Kolonialverwaltung immer mehr Land enteignet und dadurch überhaupt erst die Gemeinschaften vor Ort in ein Abhängigkeitsverhältnis bringt und ihnen nichts anderes übrig lässt, als in Alkoholismus und Armut zu verfallen. Insofern, wie gesagt, von der Mission zu sprechen, ist ein Problem. Plus, wir wissen, dass es gerade zu den Zeiten kurz vor dem Aufstand oder auch während des Aufstandes die Grundproblematik kam, dass es Missionare gab, die den Aufstand verurteilten, aber durch ganz klare Weisungen auch von Seiten des Kaisers und der deutschen Verwaltung dazu genötigt wurden, Stellung zu beziehen, und zwar deutsche Stellung. Insofern, da gibt es viele Strömungen, die einander widersprechen. Und vieles ist auch bis heute noch nicht ausgewertet. Gerade die archivalischen Quellen.
Die Missionare hatten während des Aufstands zunächst eine Vermittlerrolle, wurden dann aber von Kaiser Wilhelm von der Neutralität entbunden. Das entspricht dem, was du gerade eben erzählt hast.
Genau.
Wie reagierten die Missionare auf diese Erlaubnis?
Wir können es vor allem anhand von Karl Berger sagen. Karl Berger äußert sich in seinen Berichten zu den Taten der deutschen Kolonialverwaltung im Grunde nicht oder erst sehr spät. Eigentlich erst lange Jahre nach seinem Austritt spricht er von der Menschenschlechterei im Hereroland. Man hat das Gefühl, dass in seinen Erzählungen er es sehr bedauerlich findet, dass viele der Personen, die er einst kannte, während der Aufstände getötet wurden. Gleichzeitig gibt es die Erlebnisberichte von Berger während der Zeit, in denen er es eigentlich so schildert, dass er kein Verständnis dafür hat, dass man sich gegen die deutsche Kolonialverwaltung auflehnt. Und er hält sich, was das Aufgeben der Neutralität angeht, meistens sehr zurück. Dann haben wir natürlich das Problem, dass wir nur seine Berichte kennen, oder größtenteils nur seine Berichte, und das sind natürlich sehr geschönte und objektivierte Sachen, die an die zentrale Verwaltung gingen.
Beispielsweise?
Beispielsweise gibt es von ihm Ausführungen darüber, dass er während der Aufstände 1904 nicht an irgendwelchen militärischen Handlungen und Aktivitäten wirklich beteiligt war. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, da beschreibt er, dass er mit einem Trupp Bewaffneter unterwegs war, um seine Frau und seine Kinder aus einer Gefangenschaft zu befreien. Er sei aber der Einzige gewesen, der während eines Feuergefechtes bei den Pferden zurückgeblieben ist und nichts damit zu tun hatte. Wir wissen aber beispielsweise aus den Erlebnissen eines Offiziers der Schutztruppe, das ist in einem anderen Buch publiziert worden, der spricht von einem stets diensteifrigen Missionar Berger, der am Fischfluss den Kaisergeburtstag und die entsprechende Predigt zelebriert hat. Insofern gibt es immer wieder Anzeichen dafür, dass Bergers eigene Berichte geschönt sind, aber uns fehlen manchmal die Sekundärquellen, um das nachzuprüfen.
Ihr habt ja ein Buch herausgegeben, jetzt anlässlich der Ausstellung, in dem ihr euch mit Karl Berger beschäftigt und seinen Briefen. Das war gar nicht so einfach, denn die Briefe hat er alle in Sütterlin-Schrift geschrieben. Schwierige Sache, das zu transkribieren. Wer kann heute Sütterlin noch lesen?
Es gibt nur noch sehr wenige, die Sütterlin oder Courant noch lesen können. Leider immer weniger. Und da bin ich sehr froh, dass wir mit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Alexandra Karfitz jemanden haben, der sich unglaublich in den letzten Jahren mit dieser Thematik beschäftigt hat. Für uns war es ein großes Glück, überhaupt die Archivquellen in den Archiven der Vereinigten Evangelischen Mission zu finden und dass die Kollegen dort es uns möglich machten, an diese Quellen heranzutreten und sie Stück für Stück zu transkribieren.
In diesem Buch erfährt man auch, dass Berger sich um die Bevölkerung gekümmert hat. Er ist ja da als Arzt auch aufgetreten. Er hatte so eine Arztrolle und hat darauf geguckt, ob genug Medizin vorhanden ist. Also diese Seite, wie würdest du die beurteilen?
Die Ausbildung zum Missionar enthielt auch grundlegende Erfahrungen im Umgang mit Medikamenten, mit medizinischer Ausrüstung. Und es war eben auch Teil der Mission, sich um die Personen vor Ort medizinisch zu kümmern. Bereits bei seiner Ankunft versuchte Berger, den Bestand aufzufrischen und zu schauen, dass eben genug Material da ist. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall positiv auszulegen ist, weil er eben auch während seiner Zeit als Missionar stets versuchte, auf das Medizinische einen Blick zu werfen. Also beispielsweise als eine Pockenepidemie auftrat, versuchte er die deutsche Kolonialverwaltung davon zu überzeugen, dass es die echten Pocken sind. Was ihm zunächst nicht geglaubt wurde. Und als dann ein Amtsarzt eintraf, war es eigentlich schon zu spät, weil die Epidemie viel zu weit fortgeschritten war, um noch eine präventive Impfung durchzuführen.
Nochmal zu den Missionaren. Was sieht man in eurer Ausstellung? Also geht es da nur um Karl Berger oder auch um andere Missionare?
Wir haben in unserer Ausstellung Karl Berger ein bisschen als Fokuspunkt gesetzt. Denn der ethnologische bzw. kulturhistorische Teil unserer Ausstellung spannt sich zunächst von den verschiedenen Gemeinschaften Namibias vor bzw. eine Anfangszeit des Kolonialismus, um eine allgemeine Vorstellung zu machen, und geht dann über einzelne Skizzierungen des Kolonialismus bzw. auf dem Weg zum Genozid auch über Berger hinüber. Also Berger bildet den Spannungsbogen, den zeitlichen Spannungsbogen. Er wird ein bisschen vorgestellt, es wird seine Sammlung ein bisschen vorgestellt und man kommt quasi an Berger nicht vorbei, so wie wir eben an unserer Sammlung auch nicht an ihm vorbeikommen.
Ja, also dann sind wir wieder bei Berger. Der trat nämlich 1906 aus der Rheinischen Missionsgesellschaft aus, nachdem es Schadensersatzansprüche gegen ihn gegeben hatte. Es ging also ums Geld. Berger sagte von sich selbst, er habe einen besonderen Sinn, irdischen Erwerb zu betreiben. Wie ist das einzuschätzen? Haben wahrscheinlich alle Missionare gemacht, oder?
Auch da könnte man jetzt zunächst mal Nein sagen. Die Missionare sollten in ihrer Tätigkeit selbstlos handeln und sollten natürlich nicht auf den wirtschaftlichen Zweck achten. Gleichzeitig lebten die Missionsgesellschaften davon, dass sie wirtschaftliche Aktivitäten vor Ort durchführten. Also es war auch, die Mission musste sich selbst tragen. Nicht nur bei Berger, sondern auch bei anderen Missionaren stellt sich allerdings in den letzten Jahren innerhalb der Forschung heraus, dass durchaus auch Nebenaktivitäten betrieben wurden. Es gibt Mitglieder der Rheinischen Missionsgesellschaft, die zum Beispiel bei den Batak und anderen Gemeinschaften sammelten und diese Objekte explizit an Museen wie Bremen oder Hamburg ablieferten. Bei Berger wussten wir zunächst lange Zeit nicht, ob da wirtschaftliche Bestrebungen im Raum standen. Es gab aber einzelne schriftliche Quellen, die darauf hindeuteten, dass es gewesen sein könnte. Im Nachhinein hat sich nun herausgestellt, dass es definitiv so war, weil wir beispielsweise seinen Namen vorfinden als Vorstandsmitglied einer in Gibeon gegründeten Spar- und Darlehenskasse, was man eigentlich als Missionar nicht sein sollte. Wir wissen auch, dass er ethnologische Objekte aus seiner Frühzeit bei Mitgliedern der Kolonialverwaltung ablieferte. Da gibt es deutliche Hinweise darauf, dass zum Beispiel im Stuttgarter Lindenmuseum noch Bestände sind. Wir wissen aber nicht, was Berger dafür bekommen hat oder ob es für ihn selbstverständlich war, das abzugeben.
Karl Berger interessiert uns natürlich in Wiesbaden besonders, weil er Wiesbadener war. Und er interessiert uns auch deswegen, weil er ja viel an das Museum gegeben hat, beziehungsweise seine Witwe viele Exponate hierher gegeben hat. Die Frage ist, was ist das überhaupt gewesen? Kannst du ein bisschen was erzählen über das, was wir in Wiesbaden haben? Und ist das eigentlich schon ausgestellt worden oder bislang noch nicht in irgendwelchen Schränken gut verborgen? Also was sind das für Dinge und woher hat er sie? Wie hat er sie erworben? Gerade noch im Lichte der heutigen Diskussionen.
Berger hatte ein sehr vielseitiges Interesse. Also es handelt sich nicht nur um ethnologische Objekte, sondern wir besitzen bei uns in der Sammlung auch geologische und biologische Objekte aus verschiedensten Bereichen.
Beispielsweise?
Beispielsweise reicht es von Nestern des Webervogels über Wespennester, über Jagdtrophäen, über einen Meteoriten, über ethnologische Objekte der San, wie zum Beispiel Schmuck in verschiedenster Form aus Straußeneiperlen. Ein schönes Beispiel, was wir bei uns in der Sammlung in der Vergangenheit immer wieder gefunden haben, sind Parfümtaschen aus Schildkrötenpanzern. Wir besitzen in unserer Sammlung eine Parfümtasche aus einem Schildkrötenpanzer, die noch im Originalzustand ist. Es gibt aber eine Archivquelle, in der der damalige Kustos der Sammlung bemerkte, dass der Herr Berger vorbeigekommen sei und ihm 13 Stück gegeben hätte. Nun vermuten wir, dass diese auch heute noch in der Sammlung sind, allerdings ohne die Verzierung. Die hat man wohl abgemacht, um sie dann in der biologischen Sammlung einzuordnen. Aber wir können da die Öffnung noch sehen, also wir haben da klare Hinweise darauf. Der Hintergrund des Ganzen ist, Berger ist gebürtiger Wiesbadener. Er hat ja eine Ausbildung im väterlichen Betrieb als Bäckerssohn gemacht und war der Stadt Wiesbaden Zeit seines Lebens verbunden. Berger hatte eine Sammelbegeisterung auf verschiedenen Bereichen und nicht nur während seiner Zeit als Missionar, sondern auch darüber hinaus lieferte er immer wieder gerade naturwissenschaftliche Stücke nach Wiesbaden. Er versuchte sich auch an wissenschaftlichen Beschreibungen. Wir wissen, dass er später, wir wissen nicht ganz genau wann, aber wahrscheinlich in den 1940ern, 1950ern zum Ehrenmitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft Swakopmund ernannt wurde. Wir wissen, dass es zahlreiche Objekte gibt, die aufgrund seiner Beschreibung auch den Zusatz Bergeri bekommen haben. Das heißt, dass er eben auch Typenexemplare erstellt und lieferte. Und es gibt ein, zwei Hinweise darauf, dass er scheinbar sich daran versuchte, auch einen der ersten archäologischen Denkmalführer für Namibia zu erstellen, der wahrscheinlich niemals veröffentlicht wurde und nur als Manuskriptform verblieb. Insofern hatte er ein sehr breites wissenschaftliches Interesse.
Und die ethnologischen Dinge, die er gesammelt hat, hat er die gekauft, geschenkt bekommen? Ist darüber etwas bekannt?
Das ist die berühmte Frage. Wir versuchen schon seit langer Zeit, im Grunde seit wir 2020 mit den Tätigkeiten hier zur Aufarbeitung der Sammlung begonnen haben, überhaupt der Sache habhaft zu werden. Aus den Eingangsinformationen hier im Museum geht leider nicht hervor, unter welchen Bedingungen Berger die Objekte erwarb, vor allem weil die ethnologischen Bestände größtenteils nachträglich über seine Witwe ins Haus kamen. Die naturwissenschaftlichen Objekte scheint er ganz klar vor Ort erworben zu haben, beziehungsweise selbst gesammelt zu haben. Bei den ethnologischen Objekten, vor allem den Objekten des San, scheint viel dabei zu sein, was wahrscheinlich aus der Zeit seiner Tätigkeit als Farmer herrührte. Da haben wir Hinweise darauf, dass auf seiner Farm sehr viele San im Umfeld lebten, beziehungsweise auch bei ihm tätig waren und dass sie ihm teilweise die Objekte auch für medizinische Tätigkeiten selbst übergaben oder dass er sie eben käuflich erwarb. Inwiefern andere Kontexte, Unrechtskontexte hier auftreten, können wir nicht sagen. Und ich kann verraten, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass sich beispielsweise noch handschriftliche Originalquellen in den namibianischen Archiven, vor allem im namibianischen Staatsarchiv, befinden. Und da stehen wir mit den Kollegen auch in Kontakt und hoffen, dass wir in nächster Zeit mal mehr Zugänge bekommen.
Also noch ein weites Feld und ein weiter Weg. Andy Reimann, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und wieder Musik aus Namibia. Gnubu Nubus von Jackson Kaujuwa, der als ein bedeutender namibischer Freiheitskämpfer galt. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir hören jetzt die dritte Kuratorin der Ausstellung über das südliche Afrika, nämlich die Ethnologin Jutta McConnell, die lange in Namibia geforscht hat und vom Museum genau deshalb dorthin entsendet wurde.
Also der Auftrag bestand darin, das Team zu beraten bei Erstellung von Texten und Interviews in Namibia zu machen. So, dann habe ich überlegt, ja, zu welchen Themen denn? Ich meine, ich kenne das Thema der Ausstellung, Beziehung Mensch und Tier. Und da dachte ich als Ethnologin, Mensch und Tier, irgendwie hatte ich Schwierigkeiten, das zusammenzubringen. Dann aber auch, gehörte ja auch zum Ausstellungsthema, der historische Ablauf Namibias. Es war ja der Fokus, es hieß ja südliches Afrika, aber der Fokus war auf Namibia. Historischer Ablauf inklusive Genozid, Kolonialgeschichte, Erinnerungskultur. Und da sagte ich, aha, das ist ja mein Thema. So, Interviews. Dann habe ich mir überlegt, wen befrage ich denn jetzt zu verschiedenen Themen? Zu welchen Themen möchtest du eigentlich die Menschen aussuchen? Ich habe sie mir selber aussuchen können und kam dann zu dem Thema Frauen auch, weil Frauen spielen in Afrika eine große Rolle in der Gesellschaft. Und das hatten die Männer, die die Ausstellung kuratierten, überhaupt das Thema Frauen ausgelassen. Da habe ich gesagt, das muss rein. Ja? Dann Erinnerungskultur, das ist ja mein ethnologisches Thema. Wie positionieren sich die Gesellschaften heute mit ihrer Vergangenheit? Sie beziehen sich ja auf die Vergangenheit, um sich zu identifizieren und heute gesellschaftlich und politisch zu positionieren. Und danach habe ich mir die Menschen ausgesucht. Da kam für mich erstmal natürlich der König in Frage, Aladamra, der ein traditioneller Führer ist, war und ist und zugleich Politiker, also auch die Gegenwart darstellt. Dann kam auch für mich, der Vorsitzende des Nationalen Rats traditioneller Führer in Namibia, weil sie auch auf der Geschichte basierend heute zum Aufbau der Nation einen Beitrag leisten. In Namibia sind die traditionellen Führer oder die verschiedenen Ethnien eingebunden in den Aufbau der Nation, politisch eingebunden. Und dann habe ich gedacht, Frauen. Frauen, einfache Frauen und auch prominente Frauen. Die einfachen Frauen, die ich auch kennengelernt habe, und dazu gehört meine sogenannte Namibian Daughter, die Katharina Shikongo, die habe ich kennengelernt. Da lebte sie ganz einfach und hatte eigentlich nichts außer einem Kühlschrank, einer Matratze und einem Stuhl. Und ich lebte mit ihr in einem Zimmer und heute hat sie ihr eigenes Haus, hat eine tolle Stelle und ist eine richtig gestandene afrikanische Frau.
Die hast du kennengelernt während deiner Forschungsarbeit?
Meiner ersten Forschungsarbeit, ja. Und dann habe ich kennengelernt vor 3-4 Jahren eine junge Frau in Otjingbingwe, quicklebendig, die mit ihrer Mutter und ihrem Sohn ganz einfach lebt. In einer wirklich ärmlichsten Behausung mit Wasser, Trink- und Waschwasser aus dem Kanister draußen und ganz ärmlich. Und dann dachte ich, die zwei gehören zu den Frauen, die ich interviewen will. Und dann, weil es ja auch das Thema Genozid und Kolonialgeschichte ist, waren mir bekannt die Esther Muinjange, das ist war die Vorsitzende des Herero-Genozidkomitees und ist stellvertretende Ministerin für Soziales und Gesundheit heute und spielt international eine Rolle, gerade was das Thema Genozid betrifft. Und dann habe ich noch einen Kollegen gefragt, ich hätte gerne noch mal eine Frau, die die Konsequenzen der Kolonialgeschichte und des Genozids auf die Frauen heute, auf die Gesellschaft heute gut darstellen kann. Weil als Ethnologin interessiert mich das schon sehr, ne? Die Geschichte der Vergangenheit und wie diese heute ausgelebt wird, wenn du so willst. Also im Grunde bin ich nach Namibia, um diesen Themen, wenn du so willst, eine Stimme zu geben. Das dachte ich, das wäre ja für die Ausstellung eigentlich sehr lebendig. Und dann gab es auch viele, also dann noch Naturschutz.
Hier machen wir mal einen Punkt, ja. Weil sich das so anhört, als wärst du nach Afrika gereist, nach Namibia. Du hast ja Videos gemacht,
ja.
Als wärst du jetzt mit mehreren Stunden Material zurückgekommen.
Bin ich ja.
Stimmt das?
Warst ja.
Wie viel Stunden Material hast du insgesamt?
Oh, ich habe bestimmt 15, 20 Interviews geführt. Die waren so zwischen 10 und einer halben Stunde. da kann man das ausrechnen. Ich habe natürlich auch viele Gespräche so geführt, aus denen ich jetzt meine Kenntnisse, die ich jetzt weitergebe.
Also viel. Wir bekommen den Eindruck, du warst sehr fleißig.
Ich war auch lange unterwegs, sechseinhalb Wochen.
6,5 Wochen. In der Ausstellung werden nun 10 Videos gezeigt. Mhm. Die sind wesentlich kürzer, so zwischen 3 und 7 Minuten ungefähr. Ja. Nach welchen Kriterien hast du diese Videos jetzt ausgewählt? Was in der Ausstellung gezeigt wird?
Ich habe einmal die zwei Frauen, wie sie es geschafft haben, aus ihrem Leben herauszukommen. Fortbildung, ich habe das dann reduziert auf das, was zum Ziel führt. Die habe ich geschnitten, oder ich habe sie nicht geschnitten, sondern ich habe die Kürzung vorgeschlagen. Und dann habe ich auch die zwei Frauen, die ich interviewt habe zu Genozid und Kolonialzeit, die konnte ich in ihren Redefluss, der auch sehr, sehr emotional auch mich berührt hat, ja, konnte ich nicht unterbrechen. Und da habe ich einfach auch das rausgesucht, was den Besucher für meine Begriffe interessieren könnte, was ihn auch bewegt, wie es mich bewegt hat. Und dass man da auch ein Verständnis für deren Leben rüberbringen kann. So wurde dann einfach nach den Themen, es sind große Themen und ich habe die dann zusammengeschnitten, ich habe sie konzentriert.
Also was war jetzt das Wichtige, die Auswahl der Themen oder war das jetzt in kleinem Maße ein Ausschnitt aus der Gesellschaft oder ein Durchschnitt aus der Gesellschaft? Wie könnte man das sagen?
Ja, beides eigentlich, weil diese Themen betreffen ja auch die gesamte Gesellschaft. Man muss ja sehen, dass Namibia nur 2,5 Millionen Einwohner hat und alle waren irgendwie, sind betroffen zum einen von der Geschichte, auch von der Kolonialzeit, auch die Nachfahren sind davon betroffen. Und dann ist auch den Themen, also Genozid und Kolonialgeschichte hat mich sehr interessiert. Deswegen habe ich das. Und das andere ist auch eine Auswahl aus dem gesellschaftlichen oder aus dem Leben Namibias, wenn du zum Beispiel einfache Arbeiter interviewst, wie ich der Lucky, der Führer oder der Gruppenanführer einer Gruppe von Kleinminern, die in Slums leben und also wirklich so einfach und wie er das dargestellt hat, ohne Hass und so klug, ja, das hat mich sehr, sehr bewegt. Das ist ein Ausschnitt aus dem Leben Namibias. Viele leben in den ärmlichsten Verhältnissen. Wenn auch Namibia zum mittleren Einkommensland gehört, muss man wissen, dass die Schere zwischen Reich und Arm sehr, sehr groß ist und sehr viele arme Menschen dort leben. Also meine Videos, meine ich, sind schon ein Ausschnitt auch aus dem Leben Namibias, wie es heute ist.
Also repräsentativ.
Repräsentativ ist es auf alle Fälle.
Was interessant ist, dass du eben mit Individuen gesprochen hast, mit den ganz normalen Menschen und nicht mit Funktionsträgern.
Auch.
Abgesehen jetzt von dem König und dem Chief.
Mhm. Doch. Die zwei Frauen, die Esther Munjange, Vizeministerin für Soziales und Gesundheit, und die andere ist eine Nama und ist im Genozidkomitee der Nama und ist vom Beruf Entwicklungsplanerin und die haben beide Funktionen und die haben sie auch, sie kommen aus den sozialen Diensten und sie haben diese Funktion auch angestrebt, weil sie sagen, damit können sie den Menschen helfen.
Ja? Ich dachte nur, du hättest das irgendwann mal gesagt, dass du die Menschen dort zu Wort kommen lässt und eben nicht die Funktionsträger mit ihren Sprechblasen.
Ja, die haben aber keine Sprechblasen von sich gegeben, weil sie selber betroffen waren. Also beide diese Frauen, die Funktionsträger sind, sind auch in diese Funktionen, das haben sie auch so gesagt, in diese Funktionen ganz bewusst reingegangen, weil sie selber berührt sind. Und zwar, da möchte ich gerade kurz sagen, also die Esther zum Beispiel sagte, warum bin ich jetzt in die Genozidbewegung rein und die Sima Luipat auch? Weil wir fühlen uns traumatisiert. Das Trauma ist von unseren Urgroßmüttern, die Gefangene in den Konzentrationslagern waren, die vergewaltigt wurden, die Schädel abkratzen mussten der Männer, die sie vielleicht kannten. Ja, wir sind betroffen, wir sind noch heute traumatisiert und deswegen sind wir in diese Reparationsbewegung rein. Und das ist für uns, und das fand ich ganz großartig, es ist eine Reise der Heilung. das hat mich sehr bewegt. Ja, da könnte ich heute noch heulen.
Ist es das, was dich am meisten beeindruckt hat?
Also auf dieser Reise? Ja, ich muss sagen, also am meisten beeindruckt, es gibt also Interviews, würde ich sagen, interessant. Auch diese jungen Frauen, wie sie sich emporgeschafft haben mit Fortbildung. Dazu muss ich mal kurz sagen, Namibia steht auf Platz 8 der Gleichstellungsliste, ja, weltweit, 2 Plätze hinter Deutschland. Und dazu gehören diese Frauen, die können stolz darauf sein, in welchen Positionen sie sind. Und das finde ich zum Beispiel interessant, ja, auch zum Naturschutz, wie traditionelle Gemeinden am Naturschutz profitieren können, wo also Mensch und Tier profitieren. Sehr interessante Interviews, die gehören, wie du sagst, zum Leben Namibias heute. Aber bewegt haben mich diese 2 Frauen. Sima Luipert, die also unglaublich auch emotional und eloquent dargestellt hat, welche Konsequenzen Kolonialzeit und Genozid auf die Frauen heute hat. Und die Esther Mwinjanga auch.
Meine Frage ist, was wünschst du dir von den Zuschauern oder Zusehern, die deine Videos angucken?
Eine Message ist das für mich an die Besucher der Ausstellung, sich mit der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte zu befassen. Das Land Namibia, also viele Touristen reisen ja dorthin, weil das Land wunderschön ist. Von der Landschaft her sehr eindrucksvoll, von der Tierwelt sehr eindrucksvoll. Und ich würde mir wünschen, dass diese Menschen aber auch mit den Menschen dort sprechen. Weil, was ich auch aus den Interviews gehört habe, es geht bei dieser ganzen Verhandlung zwischen Deutschland und den Forderungen an Reparationen und Geld, es geht nicht darum. Es geht bei einer Esther Mwinjanga und bei einer Sima Luipert und den anderen nicht um die Forderungen von Geld, sondern um Verständnis für die Lage, wie sie sich heute noch fühlen. Und ich denke mal, weil so mein Leitmotiv ist immer, Verständigung braucht Begegnung. Und das möchte ich eigentlich auch so weitergeben an die Besucher des Museums.
Jutta McConnell, vielen Dank. Und wenn Sie jetzt fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wann man denn diese vielfältige, bunte und gewinnbringende Ausstellung sehen und hören kann, Eröffnung ist am Donnerstag, dem 21. März. Nächste Woche also. Und das war's für heute. Alle Gespräche können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Song des international erfolgreichen Reggae-Sängers Ras Shihama, Love Africa.